Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livepointkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
Guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ich zu euch sprechen darf, aber ich möchte zu Beginn auch noch beten, einfach, dass nicht nur ich spreche, sondern dass Gottes Wort und der Heilige Geist durch mich spricht. Herr, ich möchte danken, Herr, dass du uns dein Wort gegeben hast, und ich möchte danken einfach für die Gelegenheit, die Ruhe, den Frieden auch, der nicht selbstverständlich ist, uns hier zu versammeln und über dein Wort nachzudenken und davon prägen zu lassen. Und ich bitte dich jetzt um deine Führung und deinen Heiligen Geist, dass er zu uns spricht. Amen. Ja, das Thema heute hat mit unserem Oberthema zu tun. Ihr erinnert euch, Oberthema, es geht um Beziehungen im weitesten Sinne. Und ich habe mir heute vorgenommen, ein bisschen was über Familie zu sagen. Das Thema heißt Familie, ein starkes Team, oder Familie aus Gottes Sicht. Und Clemo darf gerne schon mal genau einblenden. Vielen Dank. Ja, vielleicht werden sich manche sagen, ich habe ja keine Kinder oder ich habe noch keine Kinder oder meine Kinder sind vielleicht schon aus dem Haus. Aber ich denke trotzdem, wir alle leben mehr oder weniger in Familien, stammen aus einer Familie heraus und haben auch mit Familien, auch mit Kindern, mit Jugendlichen zu tun, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt unsere eigenen Kinder sind. Und wir werden auch sehen, in der Bibel wurde dieses Thema und dieser Familienbegriff sehr weit gefasst. Ja? Also wenn man will, kann man auch sagen, im Altertum zur Familie gehörte die ganze Hausgemeinschaft. Ja? Das waren auch Kinder, die zum Teil großzügig adoptiert worden sind. Das war das Gesinde, sprich die Knechte, die Mägde, die Sklaven. Alles, was ja zum Haus dazu gehörte. Und ich möchte anfangen ganz am Anfang. Ganz am Anfang heißt bei der Schöpfung. Familie, ein göttliches Modell. Tatsächlich, ich behaupte, Familie gab es schon vor der Schöpfung. Ihr glaubt es nicht? Ich bitte mal, die erste Folie einzublenden. Genau. Und zwar, wir sehen hier Adam und Eva mit Kindern, aber da steht in 1. Mose 1,27, so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und Frau. Und weiter, Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch. Und wenn es tatsächlich so ist, dass Gott das Vorbild ist, das Modell, nach dem er den Menschen und auch Adam und Eva und die Familie geschaffen hat, dann muss das Modell ja vorher schon existiert haben. Wir sind alle Beziehungsmenschen. Und der Erste, der das ganz schmerzlich gemerkt hat und vermisst hat, war natürlich Adam. Er hat probiert, ja, wer passt denn eigentlich zu mir unter der ganzen Schöpfung, unter der Tierwelt, und er hat niemanden gefunden und schmerzlich ein Gegenstück vermisst, solange bis er dann Eva bekommen hat. Damit sind wir natürlich noch nicht bei einer Familie, aber das war die Keimzelle, der Anfang. Die Fähigkeit, Nachkommen und Kinder zu zeugen, war von Beginn der Menschheit eingeplant. Seid fruchtbar und mehrt euch. Und diese Entsprechung, dieses Vorbild, behaupte ich, finden wir tatsächlich bei Gott selbst. Ein Vers vorher, in Vers 26, spricht Gott die Worte, nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild, das uns ähnlich ist. Und der da spricht, ist der dreieinige Gott. Und ich glaube, deswegen ist dieser Satz, ist dieser Vers auch in der Mehrzahl gehalten. Und unter christlichen Theologen ist es ein Hinweis, einfach schon der erste Hinweis auf den dreieinigen Gott. Gott ist ein Gott der Beziehung, von Anfang an, auch schon vor der Erschaffung der Menschen. Vom Geist Gottes zum Beispiel lesen wir, der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und im Kolosserbrief schreibt Paulus, dass Jesus schon vor der Schöpfung oder bei der Schöpfung dabei war. Kolosser 1, Vers 15, er, Jesus, ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung voraus, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf Erden ist. Genau, ich bitte euch nochmal, das nächste Bild noch zu zeigen. Ich weiß nicht, vielleicht kann man die, ist die Beleuchtung gut oder soll man das irgendwie ein bisschen, seht ihr was? Ah, ist schwierig, gell? Okay. Es ist schwierig zu erkennen. Ich weiß nicht, wer von euch kennt den Film und das Buch Die Hütte? Wahrscheinlich sehr viele, gell? Und das ist nur so eine kleine Szene. Man sieht die Personen leider schlecht und auch nur von hinten. Aber es ist ein Versuch. Natürlich, man kann über dieses Buch und über die Darstellung streiten, wie biblisch es tatsächlich ist. Aber es ist ein Versuch, diese Beziehung, dieses Miteinander von Gott, von Vater, Sohn und Heiligen Geist darzustellen irgendwie. Und ihr erinnert euch vielleicht, dass in diese drei Personen als Vater, Sohn und Heiliger Geist, am Anfang ist Gott der Vater hier als Mutter dargestellt, später als Vater tatsächlich, ein Versuch, dieses Miteinander, dieses harmonische Miteinander darzustellen. Und ich finde, es zumindest lohnt sich, darüber nachzudenken und das aufzunehmen und das wahrzunehmen. Gott lebt in liebevoller Gemeinschaft mit sich, der Vater mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist. Sie ergänzen sich und dienen einander und sind eine vollkommene Harmonie. In Johannes sagt Jesus zu den Jüngern, der Helfer wird kommen, der an meiner Stelle tritt. Es ist der Geist der Wahrheit, der vom Vater kommt. Und ich werde ihn zu euch senden, wenn ich beim Vater bin. Und die andere Aussage, das Verhältnis zwischen Sohn und Vater, da sagt Jesus, ich lebe in ihnen und du lebst in mir. Also du ist der Vater. So sollen auch sie vollkommen eins sein, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass du sie, die zu mir gehören, ebenso liebst wie mich. Und diese Harmonie, dieses Miteinander soll auch für uns, für unsere Beziehungen und zu uns, für unsere Familien zumindest ein Anstoß und ein Vorbild sein. Ja, die Familie ist von Anfang an die zentrale Einrichtung in der Menschheit. Und ich frage mich so ein bisschen, wo wird darüber gesprochen? Und ich habe so die Befürchtung, es fällt aus. Ja? Wenn ich so daran denke, was meine Kinder und wahrscheinlich was eure Kinder so beigebracht kriegen in der Schule, da geht es im Wesentlichen darum, keine Kinder zu kriegen. Da geht es im Wesentlichen darum, zu verhindern, zu verhüten, ja, damit da nichts passiert. Natürlich, jede Teenager-Schwangerschaft ist ein Drama. Das will ich nicht kleinreden. Aber wo wird Mut gemacht? Wo wird ermutigt zu Familie, zu Kindern, zu Beziehungen? Und ich glaube, dass wir dafür verantwortlich sind, in unseren Beziehungen, in unseren Familien einfach Mut zu machen, ein positives Bild zu zeigen von Familie und dagegen zu halten. Gell? Kinder sind ein Segen und Gott will ausdrücklich, dass wir fruchtbar sind und Familien gründen. Und das müssen wir vermitteln. Und wenn wir nach der biblischen Reihenfolge gehen, dann steht es sogar das Kind vor der Karriere, wie es hier heißt. Ja. Ich möchte mit euch nun ein paar Beispiele aus der Bibel durchgehen, so einen kleinen Parcours, wo überall in der Bibel über Familie gesprochen wird und was uns darüber gesagt wird. Es sind Familiengeschichten, die zum Teil unschön sind, will ich sagen, oder die, wo man meinen könnte, ein negatives Bild wird da gezeigt. Aber so schonungslos ist die Bibel. Die Bibel will uns warnen, will uns vor Fallstricken bewahren. Und deswegen, glaube ich, stellt sie uns auch da, wie es vielleicht, wo es schiefgelaufen ist. Die Bibel ist da schonungslos ehrlich. Da heißt es in 1. Korinther, aus dem, was mit unseren Vorfahren geschah, sollen wir eine Lehre ziehen. Bitte ich um das nächste Bild gleich. Ah, ist schwierig, ja, okay. Also, wer da dargestellt ist, ich weiß nicht, wer das Bild kennt, dramatische Szene, Kain und Abel. Ich bin ja davon überzeugt, unsere ersten Vorfahren waren keine Tumpen, Halbaffen oder Neandertaler, sondern ich bin tatsächlich davon überzeugt, unsere Vorfahren waren geniale Menschen. Wenn jemand in einer Umgebung, die nichts zu bieten hat, die nichts Vorgefertigtes hat, zurechtkommt und alles neu entdecken, alles neu erfinden, alles neu aufbauen muss, dann müssen das geniale Menschen gewesen sein. Also anders lässt sich es mir nicht erklären. Und obwohl diese Menschen so extrem begabt und intelligent waren und in ihrer Umgebung zurechtkamen, wo sie nichts vorgefunden haben außer der Natur, trotzdem haben sie mit den gleichen Schwächen und mit den gleichen Fehlern zu kämpfen gehabt, wie auch wir. Und das große Problem in dieser Familie, in der allerersten Familie, war der Neid. Kain war ein begabter Biologe, Züchter, Landwirt, der essbare Fruchtpflanzen entdeckte, veredelte und anbaute. Und Abel zähmte wilde Tiere, hielt sie in Herden und sorgte für Milch, Fleisch, Wolle, Felle. Aber leider, ja, waren sie nicht oder war Kain nicht zufrieden damit. Und auch wir sind leider selten mit dem zufrieden, was wir bekommen haben. Was der andere hat, erscheint uns oft attraktiver. Und Kain kam mit dieser Sünde des Neids nicht zurecht und ließ sie leider in seinem Leben gewähren. Und das ist so tragisch. In der allerersten Familie, die es auf der Erde gibt, geschieht dieser schreckliche Brudermord. Und ich denke, das hat sich Eva und Adam auch bestimmt nicht so vorgestellt, als sie sich über ihre beiden Söhne gefreut haben. Und auch wenn so schreckliche Verbrechen, Gott sei Dank, nicht so oft passieren, kann Neid und Missgunst trotzdem ganze Familien zerstören. Da heißt es in Jakobus 3, Vers 16, wo Eifersucht und Selbstsucht herrschen, da herrscht auch Unfrieden und das Böse kann sich ungehindert ausbreiten. Und wir sind dafür verantwortlich, ja, dass dieser Neid, diese Missgunst sich nicht ausbreiten, dass wir unseren Teil dazu tun. Und auch Paulus schreibt an Titus davon, dass wir ja von unserem alten Leben, das von Bosheit und Neid bestimmt war, dass wir uns davon lossagen. Und da sagt er, das schaffen wir durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes. Genau. Das nächste Bild bitte. Das ist leider alles sehr dunkel jetzt, tut mir leid, sorry. Ein ähnlicher Fall von unterschiedlichen Begabungen war bei Jakob und Esau zu finden. Aber das Problem lag nicht so sehr in der gegenseitigen Geringschätzung der Brüder, sondern ich glaube, das Problem lag auch bei den Eltern. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte so im Ohr oder im Kopf habt, die Eltern waren extrem parteilich und uneinig in ihrer Elternschaft. Der Vater Isaak hielt zu Esau und bewundert so seine Wildheit und seine Stärke und seine Begabung im Jagen. Und die Mutter kümmert sich hauptsächlich um Jakob, der sich um Haus und Hof kümmerte. Und da steht so wortwörtlich drin in der Bibel, 1. Mose 25, Vers 28, Isaak hatte Esau lieb, und Rebekka aber hatte Jakob lieb. Und ich denke, in dieser Uneinigkeit, in dieser Parteilichkeit steckte ja, die Tragik, das Drama, was sich daraus letztendlich entwickelt hat. Solche Konstellationen sind brandgefährlich für eine Familie. Und das führt letztendlich zu Alleingängen, auch zu Täuschungen, die dann Streit und Trennung in die Familie bringen. Hier, man sieht es schlecht, da ist die Rebekka zu sehen, die quasi den Jakob instruiert und der blinde Vater tastet seine Hände ab. Auch wenn das natürlich prophezeit war, wir lesen davon, dass ja, Gott es vorhergesagt hat, dass der Ältere dem Jüngeren dienen wird, aber der Weg dorthin zur Erfüllung dieser Prophetie war durch familiäres Leid gepflastert. Isaac und Rebekka waren als Eltern nicht so eins, wie sie es hätten sein sollen und sein müssen. Gerade weil ihre Kinder so extrem unterschiedlich sind. Und dass Kinder unterschiedlich sind, wissen wir alle. Und die Vermutung liegt für mich nahe, ich meine, das ist ein bisschen psychologische Spekulation, aber dass jeder von den beiden Eltern ja so das eigene im Kind gesucht hat und gesehen hat. Nur die Bestätigung ihrer eigenen Wesensart. Ein Beispiel finden wir auch über Parteilichkeit im Neuen Testament. Da schreibt Paulus an die Korinther, die auch so ein Problem hatten. 1. Korinther 3, Vers 9. Es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten und ihr seid Gottes Ackerfeld. Ihr seid Gottes Bauwerk. Und diese Perspektive ist ganz arg wichtig für uns als Eltern, das als gemeinsames Projekt zu sehen und als gemeinsames Projekt anzugehen. Die Perspektive müssen wir einnehmen. Die Familie ist wie die Gemeinde Gottes Idee und Gottes Werk und wir sind als Eltern miteinander an diesen Bau gestellt worden und es kann nur gelingen, wenn wir auch nach seinem Bauplan im Team arbeiten. Auf diesem Acker wächst was Wunderbares, was Neues hervor, was vorher noch nie da war. Jede Familie, jedes Kind ist einzigartig, hat noch nie existiert hier auf dieser Erde. Und wir werden mit Gott kreativ, nicht nur in Zeugung und Geburt des Kindes, sondern darüber hinaus. Unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Begabungen und unterschiedliche Lösungen, die für Probleme gefunden werden in jeder Familie. Wir kommen zum nächsten Beispiel. Eli und seine Söhne. Ihr kennt den Propheten Eli vielleicht aus dem Alten Testament, im alten Israel. Eine nicht ganz so bekannte Geschichte. Eli hatte zwei Söhne. Eigentlich ist es nur so eine Nebengeschichte. Es geht ja im ersten Buch Samuel eigentlich um den jungen Samuel und später um den erwachsenen Propheten und Richter Samuel. Aber der Hintergrund, vor dem diese Samuel-Geschichte abläuft und er groß wird, ist diese Familie Eli und seine beiden Söhne. Über die Frau oder über die Mutter wird nichts berichtet. Und das Urteil über sie ist nicht schmeichelhaft. Gott sagt über die beiden Söhne, sie waren ruchlose Männer, die zwar als Priester an der Stiftshütte arbeiten, das heißt, sie hatten einen geistlichen Beruf, aber sie verhielten sich ganz und gar nicht so. Da heißt es, sie hatten Gott nicht erkannt oder nicht gekannt, obwohl sie als Priester arbeiteten. Ganz im Gegenteil, sie verachteten die Gesetze Gottes und suchten nur ihren persönlichen Vorteil. Wir sehen hier in dem Bild, wie sie die Fleischstücke fordern von den Opfernden, die Opfernden kommen zur Stiftshütte, Tempel gab es damals noch nicht, und wollten quasi das Fleisch dort abgeben und kochen. Und die Priester bekamen natürlich ihren Anteil, aber die beiden waren einfach des gekochten Fleisches überdrüssig und haben den Opfernden einfach das Fleisch weggenommen und gesagt, wir wollen heute was Gebratenes haben. Und haben ihnen das weggenommen. Und noch andere Dinge. Und das führte natürlich zum Konflikt mit dem Vater. Da heißt es in 1. Samuel 2, Vers 22, Eli aber war sehr alt geworden. Wenn er nun alles erfuhr, was seine Söhne ganz Israel antaten und dass sie bei den Frauen schliefen, die vor der Tür der Stiftshütte dienten, sprach er zu ihnen, warum tut ihr solche bösen Dinge, von denen ich höre im ganzen Volk? nicht durch meine Söhne. Das ist kein gutes Gerücht, von dem ich reden höre. Wenn jemand gegen den Menschen sündigt, so kann es Gott entscheiden. Wenn aber gegen Gott gesündigt wird, wer soll dann für ihn entscheiden? Und dann kommt dieser entscheidende Satz, aber sie gehorchten der Stimme ihres Vaters nicht. Und das ist der entscheidende Satz, der diese Beziehung beschreibt zwischen Eli, dem Vater, und seinen Söhnen. Sie kümmerten sich nicht um die Anordnung und die Meinung ihres Vaters, hatten keinen Respekt und haben letztendlich damit ihr Urteil auch besiegelt. Sprüche 29, Vers 15 steht ein weiser Satz, der leider heute, glaube ich, extrem unpopulär ist. Da heißt es, strenge Erziehung macht weise, aber ein Kind, das sich selbst überlassen ist, macht seiner Mutter Schande. Und die Schuld lag sicherlich nicht nur bei den Söhnen, sondern eben auch bei Eli. Weil Gott sagt ihm durch den Propheten, er hat seinen Söhnen nicht gewehrt, in 1. Samuel 3. Das heißt letztendlich, er hat sie zu wenig gestoppt. Wir haben es natürlich nicht immer in der Hand, wie Kinder oder wie unsere Kinder auf Maßnahmen und auf Erziehung reagieren. Das nicht, aber letztendlich haben wir doch die Verantwortung vor Gott, es zu versuchen. Hier haben wir leider ein Negativbeispiel für jemanden, der seinen Kindern offensichtlich keine oder zu wenig Grenzen gesetzt hat. Und diese Verwahrlosung führt dann zum Gericht Gottes und damit zum Untergang der ganzen Familie. Dass ihr mich nicht falsch versteht, es geht hier nicht um unnötige Strenge. Ja? Das ist immer dieser Kritikpunkt, der gebracht wird, sozusagen, wenn man Grenzen setzt, dann schießt man automatisch übers Ziel und es geht um Kindesmisshandlung. Darum geht es hier nicht, sondern es geht nur darum, sozusagen korrekte und berechtigte Grenzen zu setzen. Es geht um Konsequenzen mit Rücksicht oder im Hinblick auf die Zukunft von Kindern, die unweigerlich irgendwann mal im Leben mit Grenzen und Konsequenzen leben müssen. Und sei es spätestens mit 18, wenn sie ihren Führerschein haben, an der nächsten roten Ampel. Und mit diesen Grenzen, wissen wir, werden wir alle konfrontiert als Erwachsene, sei es im Berufsleben oder im gesellschaftlichen Leben. Manchmal wird Frieden auch dadurch wiederhergestellt, dass Kinder wissen, wo ihr Platz in der Familie ist. Und es ist eben nicht über den Eltern, und es ist auch nicht neben den Eltern. Das mag sich vielleicht ändern im Laufe der Entwicklung eines Kindes, aber in einem gewissen Alter, glaube ich, ist es so. Wir kommen nun vom Alten Testament ins Neue Testament. Und da gibt es zwei so interessante Abschnitte, die Luther zusammengefasst hat in so einer kleinen Compilation, also in seiner kleinen Zusammenstellung. Und in seinem kleinen Katechismus hat er das Ganze genannt die Haustafel. Ein sehr antiquierter, sehr alter Begriff, kennt wahrscheinlich niemand mehr, steht, glaube ich, nur noch in alten Lutherbibeln über diesem Abschnitt drüber. Aber das sind einfach so im Epheserbrief und im Kolosserbrief paar Verse, wo eine Richtschnur, eine Richtlinie gegeben wird, wie wir miteinander leben sollen. Die Ehepaare miteinander, die Ehepartner und auch mit den Kindern und mit den Sklaven. Lässt sich natürlich nicht alles eins zu eins auf heute übertragen. Keiner von uns hat hoffentlich Sklaven zu Hause. Aber trotzdem, ich glaube, es ist manches Hilfreiche dabei. Und zwar, da heißt es in Kolosser 3, Vers 18, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, so ist es für Frauen angemessen, die sich zum Herrn bekennen. Ihr Männer, liebt eure Frauen und geht nicht rücksichtslos mit ihnen um. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn daran hat der Herr, dem ihr gehört, Freude. Ihr Väter, seid mit euren Kindern nicht übermäßig streng, denn damit erreicht ihr nur, dass sie mutlos werden. Und ich denke, was wir natürlich nicht machen dürfen, ist, dass wir jetzt sozusagen christliche Gesetze jetzt erlassen hier. Es ist ganz wichtig zu beachten, in welchem Kontext, in welchem Zusammenhang diese Verse hier stehen. Und zwar geht es vorher um den alten und den neuen Menschen. Und ich denke, dass wir nur uns gottgemäß verhalten können, auch in der Familie, wenn unser neuer Mensch regiert. Dieser alte Mensch wird natürlich immer wieder zum Vorschein kommen. Aber es geht um ein Verhalten miteinander im Bewusstsein unserer neuen Stellung vor Gott und im Geliebtsein von Gott. Anders schaffen wir es nicht. Und ich denke, nur so halten wir die Balance einerseits zwischen gegenseitiger Unterordnung und Achtung des anderen, zwischen Führung und Liebe für den anderen. Da heißt es, seid nicht bitter, wird an die Männer gesagt. Und auch zwischen Strenge und Ermutigung. Und ich finde es ganz toll, hier finden wir diesen Sicherheitscheck. Ich habe vorhin von dem Beispiel des Grenzensetzens gesprochen. Und ich denke, hier ist dieser Sicherheitscheck für den Umgang mit unseren Kindern angeht. Wir müssen bei der Zurechtweisung schon darauf achten, wie kommt es an, ermutigen oder entmutigen wir unsere Kinder. Ihr merkt, es wird kompliziert, aber es hat niemand behauptet, dass Familie einfach ist. Okay. Gut. Ich möchte jetzt zuletzt noch auf eine wenig beachtete Eltern-Kind-Beziehung eingehen. Und zwar ein positives Beispiel nach diesem negativen Beispiel. Es geht um Paulus. Das nächste Bild bitte. Paulus und sein echtes Kind. Jetzt werden manche vielleicht stutzig und der Bibelkenner sagt, Paulus war doch nie verheiratet. Er spricht doch immer davon, dass es sein Dienst ist, irgendwie unverheiratet zu sein und in die Mission zu gehen. Stimmt nicht ganz. Paulus hatte sozusagen ein uneheliches Kind. Nächste Folie. Und zwar Timotheus. Nicht, dass er ihn gezeugt hätte, aber Paulus nennt ihn tatsächlich sein echtes Kind. Und zwar im 1. Timotheus 1, Vers 1 schreibt er, Paulus, Apostel Jesu Christi, an seinen Mitarbeiter Timotheus. Du, lieber Timotheus, stehst mir durch deinen Glauben so nahe, als wärst du mein eigener Sohn. Ich wünsche dir Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Und es ist eine echt wunderbare Beziehung. Und ich mache euch Mut, mal die beiden Briefe, den 1. und 2. Timotheusbrief, durchzulesen, einfach unter der Brille, unter dem Gesichtspunkt, da redet ein Vater zu seinem Sohn. Und ich will ein paar Dinge rausgreifen aus diesen Briefen als Ermutigung und als positives Beispiel, wie dieser unverheiratete Mann mit seinem Sohn, den er erst als jungen Mann kennengelernt hat, wie er mit ihm umgeht. Sie haben sich auf einer Missionsreise kennengelernt. Paulus kennt die ganze Familie, hat offensichtlich seine Mutter und auch seine Großmutter kennengelernt, die beide auch im Glauben standen. Und er hat ihn dann beschnitten wegen der Mission unter den Juden und ihn auch zu seinem Mitarbeiter ausgebildet. Aber wie gesagt, es war viel mehr wie eine Arbeitsbeziehung zwischen den beiden. Und aus den persönlichen Briefen, die Paulus an Timotheus schreibt, spricht so eine väterliche Zuneigung, die wirklich am Wohlergehen seines Kindes stark interessiert ist. Und das zeigt sich unter anderem an seiner Fürsorge. Einmal schreibt er, er soll nicht nur Wasser, sondern Wein trinken, wegen seinem Magen, und er kümmert sich da eigentlich rührend um ihn. Die nächste Folie bitte. Mein erster Punkt. Paulus traut Timotheus was zu. lesen wir im 1. Timotheus 1, Vers 3, als ich nach Mazedonien abreiste, bat ich dich, in Ephesus zu bleiben, weil es dort Leute gibt, die falsche Lehren verbreiten, und gab dir den Auftrag, ihnen das zu verbieten. Timotheus bekommt einen eigenständigen Auftrag von Paulus, und zwar einen, wo er überhaupt nicht die Chance hat, drüber zu gucken oder zu kontrollieren, sondern er lässt ihn alleine zurück auf dem Missionsfeld und sagt ihm einfach nur, was er zu tun hat oder was er gut findet. Und ich finde das toll. Er bekommt die Verwaltung und die Nacharbeit in dieser Mission in Ephesus übertragen. Und es konnten durchaus knifflige Situationen auch dort auftreten, wie hier angedeutet wird in den Vers. Aber Paulus denkt, du Timotheus, du kommst damit klar. Und ich denke, so geht Erwachsenwerden und auf eigenen Füßen stehen. Dann nächste Folie. Paulus ermutigt seinen Sohn immer wieder. Und das sind diese bekannten Verse, die wir alle schon oft gehört haben, aber die sagt Paulus als Vater zu seinem Sohn in 2. Timotheus 1, Vers 6 bis 8. Aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und ich denke, auch wir sollen immer wieder die guten Gaben und Stärken, die Gott Kindern gegeben hat, einfach in Erinnerung rufen und ihnen sagen, dass sie keine Angst zu haben brauchen, weil Gott mit ihnen geht und ihnen hilft. Dann das nächste. Die geistliche Dimension. Paulus verstand die geistliche Dimension in seiner Beziehung zu Timotheus und er respektiert das Handeln Gottes mit Timotheus. Es gab ein Ereignis in dem Leben des Timotheus. Und zwar, Timotheus hat eine Weissagung bekommen, ihm wurden die Hand aufgelegt. Und da heißt es in 1. Timotheus 1, Vers 18, so sieht also der Auftrag aus, den ich dir anvertraute, Timotheus, mein lieber Sohn. Er stimmt mit den prophetischen Aussagen überein, die seinerzeit über dich gemacht wurden. Gestärkt durch diese Zusagen sollst du den guten Kampf kämpfen. Timotheus hat diese Aussage über sein Leben bekommen und Paulus weiß es und bezieht es in seinen Auftrag mit ein. Und ich denke, wir müssen auch an einem gewissen Punkt anerkennen, dass Gott seine Beziehung mit unseren Kindern anfängt und weiterführt. Und wir müssen das ein Stück weit auch manchmal respektieren und erkennen, da geht Gott einen gewissen Weg mit einem Kind. Kinder sind uns nur für eine Zeit anvertraut und der eigentliche Vater und Mutter ist Gott, der ja das Leben unserer Kinder sprechen, in das Leben unserer Kinder sprechen soll und mit ihnen den Lebensweg gehen will. Er weiß letztendlich am besten Bescheid und hat diesen Überblick. Und das Letzte, ein gutes Vorbild. Ja, ihr wisst, was ich meine mit dem Apfel. In 2. Timotheus 3, Vers 10. Du aber bist meiner Lehre gefolgt, hast dich an die Grundsätze gehalten, nach denen ich lebe, und hast dich auf dasselbe Ziel ausgerichtet. Du hast dir meinen Glauben und meine Geduld, meine Liebe und meine Standhaftigkeit zum Vorbild genommen. Und ich denke, wir wissen das und ahnen das immer wieder. Unsere Taten reden gerade in der Familie oft viel lauter als unsere Worte. Da heißt es ja explizit hier in dem Vers von Paulus, nach denen ich lebe. Also er hat sich schon war dessen bewusst, dass er ein Vorbild ist und dass er dadurch Timotheus prägt. Und wenn wir uns von Gott in sein Bild verändern lassen, ich denke, dann wird es sich unweigerlich auch auf unsere Kinder abfärben und sie werden in diese Richtung laufen. Ja, soweit ein paar Gedanken über kleiner Ritt durch Familie in der Bibel. Ihr könnt gerne auch auf mich zukommen, wenn ihr sagt, das eine oder andere seht ihr vielleicht anders. Aber ich denke, ich hoffe, dass es eine Anregung ist und vielleicht auch eine Ermutigung. Und wie gesagt, die Familie ist das Kernstück der Schöpfung, des Menschen. Und wir leben so, wir beten dafür und nehmen das so wahr in Zeiten, die vielleicht im Umbruch sind und die unsicher sind. Aber letztendlich, wenn wir eine stabile Einheit haben, diesen Kern in den Familien und Kindern eine stabile Basis mitgeben, dann sind sie fähig, auch diese Zeiten zu durchstehen und mit Gott zu gehen. Amen.